dieses sich selbst öffnen dem Unbekannten gegenüber, also dieses staunend sein, neugierig sein.
Wenn da ein Thema aufkommt, wenn da auf einmal was im Raum ist, zu sagen, wie cool, lasst uns das mal für einen Augenblick anschauen.
Ich bleibe praktisch in meiner eigenen Dummheit hängen, weil ich nur das angeboten bekomme, was irgendwie an das andockt, was ich schon eh im Kopf habe.
Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für alle, die das Lernen leichter und das Verlernen schneller machen wollen. Mit Sabine Fenske-Hess und Jürgen Schulze-Seeger.
Hallo Jürgen.
Hey Sabine.
Ich freue mich so sehr, dass ich endlich zu dem Thema heute mit dir kommen werde, was wir schon mindestens zweimal angeteasert haben in unseren bisherigen Podcasts.
23 Folgen hast du gewartet.
Habe ich ausgehalten.
Ich habe eine Ahnung.
Ich bin gespannt, ob es sich bestätigt. Ja. Ich möchte nämlich mit dir über Serendipity Learning reden.
Ah.
War das deine Ahnung?
Ah, nein.
Nein.
Ich dachte, du
hätte mich
wolltest
auch gewundert.
Über Affären im Training sprechen und irgendwie solche Dinge. Okay.
Wer weiß, vielleicht können wir das noch streifen, weil das ja auch vielleicht in Richtung dessen geht, wofür Serendipity steht, für das Thema Zufall und dann doch wieder nicht Zufall.
Mhm. Könnte zusammenhang.
Nö, also
wie kommst du denn da drauf?
Kriege ich eine Brücke hin.
Serendipity, die Prinzen von Serendip.
Ich weiß, wir haben das erste Mal das Thema im, also wirklich auch im Gespräch zwischen uns gehabt, als wir vom ATD wiedergekommen sind, vor über einem Jahr. Da war das ein begleitendes Thema. Dann haben wir es beim letzten Mal nochmal gestriffen, als wir aufgenommen haben zusammen. Und ich merke, dass das immer mehr ein, ich weiß gar nicht, ob wirklich der Begriff so bekannt ist mittlerweile. Es wird tatsächlich stark so in Thema Kultur in Unternehmen und Leadership-Kultur wird es mittlerweile sehr fokussiert gehandelt. Und es passt natürlich in ganz viel rein, was agil ausmacht, was bestimmte kulturelle Treiber innerhalb der Unternehmen wie psychologische Sicherheit und ähnliche Dinge ausmacht. Und für uns als Feld ist es super bedeutsam, weil
ich
gerade
liebe
dieses
ne? Feld.
Oder?
Liebe dieses,
eben,
ehrlich
ne?
gesagt ist Serendipity Learning ist mir immer das allerliebste Lernen gewesen, weil mir niemand vorher gesagt hat, so du musst jetzt das hier lernen oder ich hatte auch nicht den Vorsatz, ich lese jetzt dieses Buch, um das und das zu lernen, oder sondern es passiert und plötzlich wird dir bewusst, ich habe hier gerade was gelernt oder ich kann hier plötzlich was, was ich gar nicht lernen wollte. Und das ist deswegen das tollste Lernen überhaupt, finde ich.
Was hast du als erstes im Kopf, wenn du jetzt gerade so das auch schilderst, wo dir das passiert ist?
Warte mal. Weil eigentlich passiert das jeden Tag. Also wenn man sich abends wirklich diese eine Frage stellt, was hast du heute gelernt oder was kannst du heute am Abend mehr als das, was du am Morgen konntest oder wusstest? Und dann gibt's immer irgendwas. Jetzt könnte man sich's einfach machen und einfach nur Nachrichten durchgehen oder Fakten, die man gelernt hat. Oder aber es sind oft auch Fertigkeiten dabei, die man so vorher nicht kannte oder nicht wusste. Und dann das Schwierige an diesem ganzen Thema ist, finde ich, dass wir können alles planen. Also es gibt ja so verwandte Lernarten wie Nudging beispielsweise, wo wir Menschen dazu einladen, mehr oder weniger beiläufig etwas zu lernen, indem sie durch so kleine Hints hingewiesen werden, was zu machen, und dadurch wird Lernen angeregt. Darüber haben wir, glaube ich, eine ganze Folge gemacht. Oder,
wobei speziell über Nudging nicht, was ich auch noch ein spannendes Nebenthema hier finde, weil es ja, und da kommt es jetzt wahrscheinlich auch genau hin, diese Unplanbarkeit irgendwie.
Learning ist halt nicht planbar.
Genau,
und
das wäre in
das ist ja auch das
pervers.
Geile. Das ist das Tolle. Aber was man machen kann, ist, man kann Raum dafür schaffen. Und das geht damit los, also das ist ja gerade die aktuelle Diskussion, dass Microsoft seine Menschen wieder zurück an den Arbeitsplatz ruft. Gerade heute Morgen ein Telefonat gehabt, wo tatsächlich weltweit Microsoft-Mitarbeitende überrascht sind darüber, dass dass Leuten gekündigt wird, wenn sie nicht wieder an den Arbeitsplatz zurückkommen.
Also tatsächlich mit dieser letzten Konsequenz. Ich hatte das am Anfang als Ankündigung gehört, dass sie so weit gehen wollen, aber jetzt ist es auch wirklich schon in der Umsetzung, gell?
Genau. Wow. Mhm. Und das hat auch damit zu tun, dass man bestimmte kulturelle Dinge nur fördern kann auf diese Art und Weise. Aber was meine größte Befürchtung immer war, wann lernen die Menschen das zufällig? Und das beginnt bei den Auszubildenden, die halt mit in einem Büro sitzen, dann hören sie einen älteren, erfahrenen Mitarbeitenden mit einem Kunden telefonieren und kriegen, obwohl sie es gar nicht vorhatten, also sie wissen zwar, ich bin hier Auszubildender, ich lerne hier, aber sie hatten nicht an diesem Tag vor zu lernen, wie man mit einem bestimmten Kundeneinwand umgeht, sondern es passiert beiläufig nebenbei. Und das heißt, den Raum zu schaffen, indem man die Leute in einen Raum packt, indem man präsent ist miteinander, ist ein Weg, um zumindest Serendipity zuzulassen. Wenn man diesen Raum nicht hat, dann ist alles umsonst, es wird nicht funktionieren. Und also es ist so ähnlich, wie wenn man morgens nicht aufsteht, dann ist Serendipity Learning recht schwierig, es sei denn, man hat lehrsame Träume. Also das gibt es ja auch. Oder man lernt zu schlafen. Irgendwas lernt man ja immer. Aber dieses nicht Planbare darin ist eben das, was mich am meisten reizt, daran den Raum dafür zu schaffen. Und etwas gelernt zu haben, nachdem man gar nicht gesucht hat. Das ist die Idee.
Ja, ich denke gerade drüber nach, wie viel das wirklich auch, das, den Bogen hatte ich bei mir in der Vorbereitung noch gar nicht geschlagen, wie viel das eventuell mit diesem Aufeinandertreffen im wahrsten Sinne des Wortes zu tun hat. Online auch, aber da haben wir immer diesen bewussten Moment, wo wir wieder abschalten oder wo wir anschalten. Das heißt, alles dazwischen, ne, diese ganzen kleinen Dinge, die wir gar nicht machen in dem Bewusstsein, uns hört jemand zu, guckt jemand zu, erlebt uns mit in dem, was wir da tun, fallen eben auf jeden Fall schon mal komplett raus. Neben den Einschränkungen, die wir haben von der Gesamtwahrnehmungsfähigkeit her. Ne? Ich kann halt auch nicht zwingend ganz körperlich und auch nicht so, ich nenne das jetzt mal intuitiv wahrnehmen. Ne? Also so diese ganzen Elemente, die auch wirklich über nicht so leicht Beschreibbares gehen, was wir da mitkriegen voneinander. Und gerade wenn es um Haltungsveränderungen geht, um die Einladung, anders auf die Welt zu gucken, auf deinen angesprochenen Kundeneinwand, ne, auf den Menschen, der den äußert, das kriege ich alles in den Schwingungen mit, die ich da mithöre, ohne dass ich es vielleicht zwingend benennen kann.
Genau.
Und insofern hat es wirklich viel auch mit Präsenz zu tun, also
mit Aufmerksamkeit,
mit
einer Offenheit. Oder weißt du, ich stelle mir das mal vor, so man kann durch das Leben gehen und alle Sinneskanäle zu haben und man kann die aufmachen, und zwar jetzt nicht nur so bildlich gesprochen wie barfuß gehen. Barfuß gehen ist tatsächlich sowas, was einem sofort einen neuen Sinneszugang, nämlich zu dem Untergrund schafft. Und es ist dann schön, wenn es Rasen ist und nicht Kies. Aber so ähnlich stelle ich mir das beim Lernen vor, dass wir dafür sorgen, dass wir offene Kanäle haben, dass wir aufmerksam schauen. Das ist mit einem Grund, warum ich das immer bestürzend finde nach wie vor und komme mir dann vor wie so ein alter Sack, dass mir das auffällt, dass Menschen auf das Handy schauend durch die Stadt gehen. Und zwar immer auf das Handy schauen. Ja. Kleine Gruppen von jungen Menschen, die nebeneinander zwar miteinander reden, aber gleichzeitig aufs Handy schauen. Und je mehr wir das, je mehr wir abgelenkt sind, das kann auch ein Buch sein, also kann auch mit dem Buch lesen durch die Stadt laufen, desto weniger passiert Serendipity Learning, es sei denn, wir knallen irgendwo gegen eine Laterne oder so, dann haben wir gelernt, nicht ins Buch zu schauen.
Da wächst auch manchmal was auf so einer Straße, die eine oder andere Laterne beispielsweise. Ja, oder
ein Auto kommt so.
Upsala.
Und aber durch diese, also erstmal dieses sich selbst öffnen dem Unbekannten gegenüber, also dieses staunend sein, neugierig sein, ist so eine Grundhaltung, die dieses zufällige Lernen überhaupt erst ermöglicht oder fördert. Also insofern haben wir ja dann zumindest schon eine Sache, die das fördern kann. Und gerade auch der Vorsatz, sinnlos zu suchen, zu stöbern, ich liebe dieses Wort, stöbern.
Ja, ist schön, das stimmt.
Mein Bruder und ich, wir hatten als Kinder immer so eine Metapher, die nannte sich, das kann man jetzt schwer nur erklären, aber die nannte sich, komm, wir gehen in den Wald Alteisen suchen. Und Alteisen tauchte auf in so einem Mark Twain Buch, das macht nämlich Huckleberry Finn, und und Tom Sawyer, die gehen Alteisen suchen. Und das hat mein Bruder und mich so fasziniert, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt in den Wald Alteisen suchen. Und natürlich haben wir tausend andere
alles
Dinge
andere gefunden,
ja. Außer Alteisen. Und das ist so ein stehender Begriff, den für Kinder ist das selbstverständlich, staunend zu sein, weil die kennen ja noch nichts in dieser Welt. Aber dieses Staunen selbst als Grundhaltung, sich wieder anzueignen, führt dazu, dass man unglaubliche Dinge lernt. Und dann passieren die zufälligsten Sachen. Ich komme jetzt gerade von einer Woche segeln. Wenn man da zum Beispiel zumachen würde und sagen würde, ich kann segeln, ich bin perfekt im Segeln. Das Gegenteil ist bei mir der Fall, auch nach 30 Jahren. Aber sondern sagen, mal gucken, was wir heute lernen werden. Und dann ist wieder irgend so ein Anlegemanöver oder der Wind dreht dann im falschen Moment oder du stehst vor einem Knoten und denkst, eigentlich müsste der jetzt aufgehen. Aber diese staunende und stöbernde Haltung dabei zu haben, sagen wir mal sehen, was ich heute lerne und das dann auch zu registrieren, also am Abend sich hinzusetzen, ich mag deswegen Logbuch schreiben oder Journaling sowieso, hinzuschreiben, was war heute besonders? Und dann war es irgendwie ein Funkspruch, weil du vorhin nach einem Beispiel gefragt hast. Ein Funkspruch, den du so noch nie gehört hast und dann nachblätterst, war das jetzt richtig so, was der da durchgegeben hat? Und dann feststellst, ja, das kann man so machen und hast du wieder was gelernt. Es kann sein, dass in einer anderen Situation das dann sehr, sehr hilfreich ist.
Ich mag das Beispiel gerade sehr, weil die Frage ist ja auch immer, was ist das eigentlich, ne? Und jetzt einfach nur zu sagen, man lernt halt mal so zufällig, ist an der Stelle für uns als Trainerinnen und Trainer unten nicht hilfreich, weil wir dann gar nichts wissen, wie können wir es unterstützen. Und das ist ja der Blick unter anderem, also einmal für uns selbst ist natürlich spannend, ne? Wann mache ich das und wie kann ich das bei mir fördern? Aber wie können wir das eben auch bei den Menschen fördern, die wir begleiten dürfen? Und was du gerade schilderst, ist zum einen ein super Beispiel eben für diese Achtsamkeit. Du hättest diesen Funkspruch auch irgendwie durchrauschen lassen können und sagen, habe jetzt nicht genau verstanden, was der von mir will, aber irgendwie ein bisschen weiß ich schon und fertig, vergessen. Du hast ihn aber bewusst auch, hast du ihn dir sofort aufgeschrieben oder hattest du ihn einfach im Ohr?
Der war jetzt nicht so lang, es war leicht zu merken.
Ja.
Aber es löste trotzdem, also wenn man dieses Staunen dann nicht hat, also einfach, so ein Satzungsfunkspruch. Dann wäre jetzt auch da nicht so wichtig gewesen. Das ist wirklich nicht so ein gravierendes Learning.
Aber deswegen ist es ja manchmal so schön, solche einfachen Beispiele zu nehmen, um das dann
und
zu.
Eine Gewohnheit draus zu machen, das zu registrieren. Also deswegen, wenn ihr Kinder habt da draußen, stellt denen diese Frage am Abend: Was hast du heute gelernt? Damit die diese großartige kindliche Haltung, Staunen, Stöbern, Neugierde eben nicht so schnell verlernen. Und es gibt eben die das bis ins hohe Alter behalten. Also die mit 80, 90 noch. Du kennst meine Geschichte mit dem, als wir mit der Wii in so ein Altersheim gegangen sind, wie diese alte Dame mir die Konsole aus der, Steuerung aus der Hand nimmt und die Controller aus der Hand nimmt und dann zu mir sagt, selber machen. Und weil ich ihr gerade erklären wollte, wie das funktioniert, weil ich dachte, das lernt die nie. Und dann hatte sie es in der Hand und hat plötzlich gebowlt.
Also geil.
Die war über 80, definitiv.
Ja, toll.
Und da gibt es diese Alten, die das noch haben und dann gibt es die eher so abgestumpft sind. Und ich will das gar nicht wertend sagen, weil man weiß, was da für ein Leben dahinter steht.
Natürlich.
Aber wie viel können wir bis ans Ende unserer Tage lernen, wenn wir jeden Tag aufmerksam durch die Welt gehen? Und Serendipity ist aber eigentlich noch ein bisschen anders, weil aufmerksam durchs Leben gehen heißt ja auch, ich will heute lernen. Serendipity ist eigentlich so, ups.
Hupala.
Ups, ich wollte eigentlich was ganz anderes. Und das ist jetzt bei rausgekommen. Deswegen toll. Also es gibt wenig Bücher darüber.
Ja,
ich kenne nur zwei, drei, die können wir mal in die Notes stellen dann.
Ja, mach mal.
Aber in Bezug auf das Training wäre das toll, daraus eine eigene Methode zu entwickeln, dass man weiß, wenn man beispielsweise einen Trainingsraum einrichtet oder eine Seminarkonzeption macht, dass man sagt, habe ich genug Raum für zufälliges Lernen hier? Die kommen zwar mit einem bestimmten Vorsatz in das Training und ja, wir planen auch vor allem affektive Lernziele, die wir den Teilnehmenden am Anfang noch nicht sagen oder vielleicht auch gar nicht sagen, weil wir sie nicht voreinnehmen wollen, aber wir haben schon Absichten, wenn wir mit ihnen daran arbeiten.
Aber um das Wort noch kurz zu erklären für die, die es nicht kennen, also Lernziele, die auf der Ebene von Einstellung, Emotionen und Ähnlichem liegen.
Genau, also das, was so mitgelernt wird. Mhm. Aber echtes Serendipity ist, selbst überrascht zu sein als Trainerin. Das hatte ich gar nicht vor, dass die das lernen. Und ups, ist ja auch ein cooles Learning, dass die das da lernen. Und dafür kann man auch als Trainer aufmerksam sein, indem man sagt, lasse ich wirklich zu, dass da auch was anderes gelernt wird, als das, was ich mir jetzt vorgenommen habe.
Und mache ich das möglicherweise bewusst? Ja, es gibt total Sinn. Also es ist dieses Raum dafür lassen. Weil in dem Moment, wo ich jetzt wieder sage, ich richte hier ein Eckchen ein, da kann man dann ja auch lernen, dann sind wir bei Nudging. Ne? Dann mache ich Zugänge leicht, ich lege so was wie Fährten, auf denen Menschen mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit dann einer Lernidee folgen, die ich selber aber wirklich bewusst gewählt habe. Sondern es ist dieses Umgekehrte. Ne? Ich gebe zum Beispiel zeitlichen Raum, indem wir sagen, ich gehe in einer Pause bewusst mit allen nach draußen. Ich sage, geht mal hier eine Runde um den See, der hier ist oder solche Dinge. Ne? Mach das zu zweit. Ich plane solche Passagen ein, wo dafür Platz ist.
Raum,
Platz, ne? Genau das, was du sagst, ist ja eine der großen Themen, die ich auch im Moment sehr, sehr, sehr viel diskutiert höre, dieses Thema, wir können uns nicht mehr langweilen. Wir sind gar nicht mehr dazu in der Lage, diesen Raum in uns selber zu schaffen, weil wir sofort zu dem allgegenwärtigen Handy oder zu anderen Ablenkungen greifen. Und ich habe heute Morgen wieder einen Podcast zum Thema Stressreduktion gehört, wo auch das wieder ein ganz großer Punkt war. Es waren nur 5 Dinge, die da genannt wurden, ja, die dem Gehirn helfen, in Entspannung zu kommen. Und das war einer der fundierten Podcasts, wissenschaftlich fundierten, die ich gerne höre. Und da war tatsächlich auch wieder ganz klar dieses Lass Raum, dass dein Hirn schweifen darf, dass du tagträumen darfst, dass da überhaupt mal wieder eine Chance besteht, dass sich was reinigt, was neben Tiefschlaf, der natürlich auch zu einer Reinigung führt, aber eben auch tagsüber mal so ein ungezieltes einfach Umherstöbern des Geistes möglich ist.
Total.
Und das ist so das, was ich als Trainerin natürlich schaffen kann. Ne? Einmal den zeitlichen Raum, aber auch den tatsächlich optisch-räumlichen Raum, ne, in dem ich auch die Außenwelt mit einbeziehe in meine Trainings, eben nicht nur den Raum im Training, sondern alles, was an Natur drumherum ist oder in der Nähe oder sonst irgendwie. Und gleichzeitig dann auch die Bereitschaft, dass ich wiederum Raum innerhalb meines Trainings dafür einräume, das bewusst zu machen.
Ja,
wenn da irgendwas hochploppt, wenn da ein Thema aufkommt, wenn da auf einmal was im Raum ist, zu sagen, wie cool, lasst uns das mal für einen Augenblick anschauen. Und was hat das vielleicht sogar mit unserem Thema zu tun? Weil das ist ja das, was auch da drin steckt, wo dieser Begriff auch immer wieder geprägt wurde, dass plötzlich Lösungen gefunden werden durch zufällige Begegnungen oder für Probleme, die ich mir noch gar nicht klar gemacht hatte. Ja? Plötzlich merke ich so, wie geil ist das denn eigentlich gerade? Ja? Und eine Runde klug geschwätzt. Woher kommt das Wort Serendipity? Horace Walpole muss hier genannt werden. Er hat in einem Brief, der 1754 geschrieben worden ist, aber 1833 erst der Öffentlichkeit zugänglich wurde, aus einem persischen Märchen diesen Begriff abgeleitet. Das Märchen hieß Die drei Prinzen von Serendip. Und die Helden haben immer durch Zufall und weil sie schlau waren, Entdeckungen gemacht, die nicht wirklich von ihnen gesucht worden sind. Im Übrigen hieß auch mal das heutige Sri Lanka, also Ceylon, Serendip. Und im Arabischen hat dieses Wort Insel der Löwen bedeutet. Aus all dem wurde das Adjektiv serendipitous abgeleitet und nun auch das Nomen Serendipity. Es gibt im Übrigen auch das Gegenteil von Serendipity. Dafür gibt es ein Wort und dieses heißt Semblanity. Das hat der Autor Wilhelm Boyd als erster benutzt. Und es ist insofern das Gegenteil, als dass es bedeutet, dass es unglückliche Ereignisse sind, um die es geht, die man sogar vorhersehen kann. Ein privates Beispiel ist der Moment, wo jemand nach Hause geht in der Ahnung, es könnte so sein, dass die Partnerin der Partner mit jemand anderem gerade sich vergnügt und prompt auch dieses Bild im eigenen Schlafzimmer vorfindet. Im organisatorischen denkt man jetzt, also im beruflichen Kontext, in dem wir schauen, denkt man jetzt, naja, so ein Quatsch, das könnte ja eigentlich gar nichts an Beispielen geben dafür. Aber es gibt Dinge, die wir unter Sabotage wahrscheinlich ablegen würden, die tatsächlich erforscht sind und immer wieder zusammengefasst werden unter diesem Begriff Semblanity. Unter anderem hat im Jahr 2009 in der Antarktis mal ein Techniker absichtlich Laborgeräte mit einem LKW überfahren. Und es stellte sich raus, dass der unter so heftigen Bedingungen gearbeitet hat, dass er, obwohl er wusste, was die Konsequenzen davon sind, diese Geräte kaputt zu machen, irgendwie damit seine geistige Gesundheit bewahren konnte. Andere Sabotageakte aus finanziellen, politischen oder persönlichen Gründen werden auch immer wieder unter diesem Namen erforscht. Wir bleiben aber hier in diesem Podcast bei Serendipity und damit geht es jetzt weiter. Das war klug geschwätzt. Da gibt es das schöne Beispiel von dem Goodyear, das kennst du wahrscheinlich auch, der wohl die Reifenbeschichtung tatsächlich dadurch entdeckt haben soll, dass er Bestandteile, mit denen er schon ewig rumexperimentiert hat, im Ofen aufbewahrt hat, weil er sie vor seiner Frau verstecken wollte. Ich vermute, sie hat gesagt, du arbeitest zu viel, und er hat gesagt, nee, mach ich doch gar nicht. Und durch die Wärmezuführung.
Zu viel Geld für Material ausgegeben.
Oder so, genau. Und durch die Wärmezuführung ist dann plötzlich ein ganz neuer Stoff entstanden. Und der hat dazu geführt, dass Goodyear heute immer noch ein Begriff ist. Und dieses, ne, ich bin offen dafür, dass wir das verbinden auch mit dem eigentlichen Trainingsthema beispielsweise, in dem wir unterwegs sind, mit dem Kultur von Unternehmen, mit Führung, mit was auch immer da gerade ansteht. Das ist auch etwas, was wir sehr bewusst einfach zulassen können, ne? in unser Repertoire, in unseren eigenen Blick mit aufnehmen können.
Die Beispiele werden häufig in so Innovationstrainings oder Kreativitätstrainings gemacht. Ein klassisches Beispiel für Serendipity, du hast jetzt das Vulkanisieren von Goodyear genannt, ist das Penicillin. Einfach diese Schale da stehen lassen, und Viagra ist so ein Beispiel.
Ja, das war auch,
nicht,
genau.
Also spreche ich jetzt nicht aus Erfahrung, aber es ist so ein Beispiel. Und die Offenheit dafür, mal gucken, was da entstanden ist, gehört mit dazu. Und was du vorher sagtest, das ist so eins der Dinge, die mich wirklich, also es gibt wenig Dinge, die mich aggressiv machen. Doch, es gibt ein paar. Aber eine davon ist, ich möchte nicht, dass ein Algorithmus mir sagt, was ich als nächstes finde in Social Media. Weil das genau das Gegenteil von Serendipity ist.
Das
wird gesteuert.
Das ist Nudging.
Ne? Ja, das ist
Nudging, wieder bei dem natürlich. Unterschied zwischen Nudging und
Serendipity. Und es pleased mich ja auch und so, aber ich werde, ich bleibe praktisch in meiner eigenen Dummheit hängen, weil ich nur das angeboten bekomme, was irgendwie an das andockt, was ich schon eh im Kopf habe. Und jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, auch das kann interessant sein, weil dann Aspekte dabei hochkommen, die ich noch nicht kannte. Aber das eigentliche Serendipity heißt, nee, du guckst in die Luft und mal gucken, was kommt. Du weißt, ich bin in Berlin einer der am seltenst gesehenen Fahrgäste der öffentlichen Verkehrsmittel.
Ja, aber ich habe ein Beweisfoto. Du hast es neulich getan.
War wieder ein Jahr um. Und ich sitze da manchmal, und natürlich gucken alle auf ihr Handy, weil es vielleicht langweilig ist, weil, vor allem, weil die Strecke halt nicht so wie ich dann einmal im Jahr fahren, sondern jeden Tag zweimal. Und ja, trotzdem, ich gucke mich da wahnsinnig gerne um und gucke auch raus und stelle dann so Dinge fest. Und dann kann es sein, dass irgendein Gedanke kommt, der nur deswegen gekommen ist, weil ich eben nicht gelenkt gedacht habe. Und da ist dann wieder gut, und das hatten wir, glaube ich, schon mal irgendwo, wenn man dann eine Notiz machen kann, was das für ein Gedanke war.
Ja.
Das würde ich allen jetzt nicht nur wegen Stress, oder das sagt es, sondern würde ich allen Menschen empfehlen, dass dieses Staunen nicht verloren geht. Das kann man nur haben, wenn man nicht pleased wird oder unterhalten wird durch einen steten Strom an Infotainment.
Ich finde das sehr spannend. Auch in die Richtung hatte ich vorher noch gar nicht gedacht, was wir eben durch die vorgeschlagenen nächsten Schritte, ne? Menschen, die das interessiert hat, interessierte auch, wirklich in dieser Blase gehalten werden und dass das Aufbrechen dieser Blase nochmal ein bisschen schwieriger geworden ist dadurch. Andersrum wiederum kann man natürlich auch zum Beispiel gezielt das, was wir früher über die Lexikon-Methode oder sonst irgendwas gemacht haben, wo man einfach eine Seite aufschlägt, mit dem Finger auf irgendein Wort zeigt und dann den Zusammenhang findet zu dem, was gerade jetzt im Raum ist, geht das natürlich auch mit irgendwelchen Zufallsgeneratoren, mit KI, mit sonstigem, ne, die dann Impulse reingeben, die wirklich aus einer möglichst ganz entfernten Ecke kommen. Aber wir müssen das tatsächlich gezielter in die Wege leiten. Vielleicht ist es auch deshalb so, dass dieses Thema so viel mehr besprochen wird, weil die Umgebung, in der wir uns bewegen, was anderes installiert. Ne? Also zum einen dieses in der Blase gehalten werden, zum anderen dieses permanent ohne Freiraum sein, ohne Ablenkung, ohne die Chance, ohne Nicht-Ablenkung so rum, ne? Ohne die Chance wirklich mal schweifen zu lassen. Und was ja auch ein entscheidender Punkt ist in diesem Konstrukt, also wir haben gesagt, ja, es ist Zufall und gleichzeitig bedarf es dieser inneren Haltung von Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, von, ja, ich lenke meinen Aufblick dahin. Und dann aber auch ein Übersetzen in wirkliches Tun. Also im Sinne mindestens mal des bewussten Wahrnehmens, da ist was passiert, ich habe was gelernt, oder des Anwendens dessen und weiteren Nutzens dessen, was ich da getan habe. Wenn Viagra nicht weiter verfolgt wäre, ja, welche anderen Auswirkungen hat denn das Einnehmen dieser Tablette, dann wäre das auch vielleicht so ein lustiges Wips.
Wir werden hier frivol in unserem... aber ich stelle mir immer vor, irgendjemand muss das ja festgestellt.
Allerdings, ich mir auch, ganz genau.
Und netterweise hat er das mitgeteilt.
Genau.
Aber es ist sehr pikant.
Definitiv. Okay. Aber es ist ja wirklich genau das. Ne? Also dieser letzte Schritt, das ist oft, wenn wir ja auch so rumspinnen über irgendwelche Entwicklungen, die man machen könnte. Es kommen immer nur die ans Tageslicht, die dann auch verfolgt werden. Also wo jemand dann auch was damit macht. Und das ist in diesem Fall dieser Dreiklang. Ne? Einmal ist es, ja, es ist der Zufall. Und gleichzeitig ist es die Aufmerksamkeit darauf, was da passiert, und dann auch das Nutzen dieser Situation. Und nur dieses Dreiergestirn sozusagen sorgt dann dafür, dass wirkliches Lernen passiert. Und das ist natürlich wirklich wiederum in der Übersetzung für uns als Trainerinnen und Trainer interessant. Wie können wir diese drei Dinge mit positiv beeinflussen?
Auch ein Beispiel ist das Debriefing. Oder die Takeouts am Ende des Wrap-Up, am Ende des Trainings, jetzt habe ich drei englische Begriffe.
War cool,
Die Zusammenfassung am Ende des Trainings dient ja dazu, nochmal festzuhalten, was wurde gelernt. Und dieser Verlust der Gedächtnisspur, der auch damit zusammenhängt, dass was nicht wiederholt wird, nicht aktiviert wird oder memoriert wird, dem arbeitet man entgegen als Trainerin, indem man fragt, was wurde gelernt heute? Ja. Oder sie sogar bittet, das aufzuschreiben. Nehmt euch mal euer Heft und schreibt mal zwei, drei Stichworte auf. Was wurde gelernt in der letzten Übung, in dem letzten Tag? Und dasselbe machen wir im Journaling, dass wir eben abends uns fragen, was habe ich gelernt heute? Und dadurch, dass es da steht, ist es nochmal verankert. Das ist, jetzt fragt man sich, warum muss man das aufschreiben? Weil wenn man es das nächste Mal braucht, wird es ja dann da schon kommen. Das ist aber nicht so.
Eben nicht.
Also das versandet wieder, weil das Gehirn eine Effizienzmaschine ist und was ihr nicht braucht, wird erodiert.
Und wie spannend, wenn wir das, und das habe ich tatsächlich auch jetzt gerade für mich innerlich beschlossen und so gezielt noch nicht gemacht, wenn wir auch immer die Frage stellen, und was habe ich gelernt, was gar nicht im Fokus dieses Trainings gestanden hat.
Genau.
Ja, und damit machen wir auch da nochmal einen Blick in eine ganz andere Richtung auf. Und das ist das, was wir tun können, dass wir ermutigen, da, du hast Stöbern als Begriff benutzt, du hast gesagt, das ist dieses Freimachen im Kopf, ne, diese Neugierde, dieses Staunen, dass wir das immer wieder fördern als inneres, weiteres Ziel. Und das ist wirklich ein affektives in allen Trainings, weil die Chance, dass Menschen auch mehr Spaß wieder am Lernen finden, also unser Thema, wir wollen eben nicht nur den Transfer auf dieses eine Thema bezogen, was wir im Training gerade anschauen, sondern wir wollen, dass Menschen wieder das Lernen erlernen oder bewusster auch hinterher nutzen für andere Dinge, die sie lernen können. Und da ist das nochmal für mich, finde ich, ein erweiternder Blick darauf, was machen wir denn dafür, indem wir eben auch diese Achtsamkeit lenken auf das, was ist denn jetzt zusätzlich hier mir gerade noch zugeflogen. Wer weiß, was Menschen da erzählen. Ja, wenn wir in Hotels unterwegs sind oder auch in eigenen Unternehmensräumen, was die dann erzählen, was nebenbei noch passiert ist, während sie über den Flur liefen, während sie in der Kantine sich das Essen holten, was auch immer, ist mit Sicherheit sehr bereichernd.
Es gibt eine ganz tolle Übung für alle von uns. Jedes Mal, wenn wir mit Teilnehmenden irgendwo an einer Location sind, Mittagessen oder Abendessen mit den Menschen zusammen oder bis spät nachts trinken. die Überschrift heißt Stöbern. Jeder dieser Teilnehmenden kommt mit irgendeinem Hobby dahin. Die tauchen, die reiten, die schießen, die machen alles Mögliche, alles vielleicht auch Hobbys, denen wir selbst nicht nachgehen. Aber es ist unglaublich, wie viel man lernen kann über Dinge, die man selbst gar nicht macht. Dadurch, dass man diesen Menschen Fragen stellt und im Kopf hat, ich möchte stöbern. Ich will, das ist wie so ein Setzkasten. Früher gab's mal so eine Mode, so 70er, 80er Jahre hatte irgendwie jeder Haushalt hatte so einen Setzkasten im Flur. Und da waren so TÜNF drin, so Kleinigkeiten. Hattest du das auch?
Natürlich, Miniaturparfümfläschchen war meine Leidenschaft.
Bei mir waren es Schlümpfe.
Ja, aber, sehr gut.
So, aber da hat man dann so Kleinigkeiten, so auch Miniaturen aus Puppenhäusern und sonst was reingepackt. Und wenn man sich vorstellt, das Stöbern mit Teilnehmenden am Abend macht nach und nach so einen Setzkasten vor. Ich habe in meinem ganzen Leben zweimal Golf gespielt, gespielt ist übertrieben, immer da drauf gedroschen. Aber was ich durch Golfspieler alles über Golfen erfahren habe, ist so reich. Ich habe fast so die Hoffnung, dass wenn ich es dann mal anfangen sollte, dass ich einfach einen Vorsprung habe, dadurch, dass man mir nicht alles erklären muss. Weiß ich noch nicht, vielleicht werde ich es irgendwann mal ausprobieren, aber diese Haltung abends zu haben, eben nicht zu den Trainerinnen zu gehören, die dann abends erstmal die Teilnehmergruppe weiter beschallen, wenn sie es tagsüber schon gemacht haben, sondern umstellen, das muss man manchmal auch ankündigen, weil die wundern sich dann, warum ist denn Jürgen so still und tagsüber war so laut und hat so viele Stories erzählt. Aber einfach mal die Fresse halten und zuhören und stöbern, lehrt einen unglaublich viel. Und plötzlich ist man dann auf dem Segelboot und sieht am Horizont ein anderes Schiff vorbeifahren und kann dann sagen, guck mal, das ist ein Fokeboot oder das ist ein, das war, und weil einfach nur mir jemand das beschrieben hat. Und ich sehe es plötzlich, weil es das erste Mal in meinem Leben auftaucht. Und das ist, glaube ich, die Haltung dahinter, die Spaß machen kann.
Absolut. Und ich mag das tatsächlich als Übung, also Setzkasten stöbern für Serendipity Learning ist eine sehr hübsche Kombination, finde ich. Und das Interessante ist ja, wir reden jetzt an den Beispielen schon wieder über eher faktisches, kognitives Wissen, was da transportiert wird. Und gleichzeitig ist die Art, wie ich zuhöre, und das spielt ja auch eine riesige Rolle bei all dem, ne? Wenn wir sagen, es ist ein achtsames Wahrnehmen, dann ist es auch eben nicht dieses Selbstbestätigende, wo ich sage, naja, kenne ich ja auch alles. Also weißt du, also, was ich an Segelbooten schon alles gefahren habe, ja, und kennengelernt habe, jetzt erzähle ich dir das erstmal. Sondern es ist auch wirklich, wenn man in den schamaschen Zuhörvarianten denkt, ist es einfach Stufe 4. Es ist wirklich so ein sich ganz aufmachen für irgendwas Neues, was da entstehen darf. Und der Raum dafür, der hat ja auch ganz viel mit wirklicher Bereitschaft zum Experimentieren und auch einer Bereitschaft für Risiko zu tun. Also einfach in Terrain zu gehen, was ich nicht kenne. Das ist jetzt nicht ganz so super dramatisch, wenn ich sage, ich kann nicht Golf spielen, aber erzähl mir mal, wie läuft das da bei dir? Wird aber viel spannender, wenn ich auch innerhalb von Meetings und Lernumgebungen mal sage, geil, habe ich keine Ahnung von, erzähl mir bitte mal mehr.
Und die meisten Leute trauen sich ja nicht, irgendwas zu fragen, wovon sie keine Ahnung haben, weil sie dann denken, da kann ich ja gar nicht mitreden.
Wie peinlich.
Das ist ja das Tolle.
Genau.
Also es ist egal, was es ist. Ja. Es gibt ja Leute, die sammeln die Inhalte von Überraschungseiern.
Ja, habe ich auch schon gehört. Also ich nicht, aber ja.
Happy Hippo und was es alles gibt. Und die kennen sich tierisch daraus, die fahren zu Messen und gucken sich sowas an. Und da danach zu fragen, wo ja jeder sagen würde, das interessiert mich eigentlich nicht, aber dann mal nachzufragen, was fasziniert dich daran? Und dann lernt man ganz viele Dinge. Ich hatte neulich einen im Training, der der bemalt Warhammer-Figuren, das ist so Fantasy-Roleplay.
Ein Mensch in meinem Bekanntenkreis tut das auch, ich weiß. Okay.
Und nachfragen und sagen, ja. Hey, worauf kommt es denn an, was sind genau. das für Farben, wie lange dauert das, bis man so eine Figur bemalt hat und so. Ja. Das ist doch cool.
Voll. Und das wiederum hat ganz viel damit zu tun, mir fällt diese Übung Gemeinsamkeiten, Unterschiede ein, die wir ja oft machen, wo es entweder ums Kennenlernen geht, aber auch ums Sammeln von Informationen zu Dingen, die manche schon kennen und manche noch nicht. Und gerade wenn ich die Übung mit dem Thema Kennenlernen mache, ne, stellt mal fest innerhalb eurer Dreiergruppe, was sind denn Dinge, die ihr alle drei tatsächlich in die Mitte schreiben könnt, weil ihr sie gemeinsam habt, und was sind Dinge, die euch jeweils einzeln ausmachen oder nur zwei von euch. Und immer wieder dieses Gefühl, für sich selber zu überprüfen, wobei fühle ich mich wohler? Und wir fühlen uns so oft viel wohler, wenn wir dieses gemeinsame, ja, oh, du auch, ah, wie cool, toll. Und gleichzeitig dazu wecken, dass ich mehr und mehr sage, wie super spannend, echt, sowas machst du, du malst diese Figuren. Cool, habe ich noch nie drüber nachgedacht, lass mal nachher quatschen. Und diese Anlässe zu nutzen, da sind wir wieder bei dem, nur dass der Zufall da ist, nur dass dieses Angebot sozusagen mir durch Zufall über den Weg läuft, heißt ja noch lange nicht, dass ich daraus ein Lernen mache. Also dem nachzugehen, wirklich tiefer da reinzugehen, das ist das, was wir auch fördern können. Gerade schon durch so Fragen, die wir stellen. Ne? Was hast du gelernt, was gar nichts mit dem Thema zu tun hatte? Was hat dich total überrascht im Laufe des heutigen Tages? Oder wie du es jetzt gerade genannt hast, das Setzkastenstöbern. Das ist sehr cool. Es gibt natürlich auch Formate, die darauf einzahlen. Also Beispiel Design Thinking, wenn es darum geht, dass ich Perspektiven komplett wechsle, dass ich oft an Materialien mich ausprobieren kann, mit denen ich so im Alltag vielleicht sonst nicht umgehe. Lego Serious Play ist auch etwas, was das fördern kann, je nach Umgang damit. Aber erstmal ist was da, aus dem ich etwas erschaffe, ohne dass ich bisher das vielleicht verknüpft hätte. Ne? Also ich habe vielleicht nicht gedacht, dass ich die neue Matrix-Organisation, die ich baue für meine verwandelte Unternehmung, irgendwie mal mit Lego ausprobieren werde oder mich über Lego dahin bewegen werde, dass mir vielleicht noch ausgefallene Ideen kommen und plötzlich nutze ich das dafür. Ja, dann habe ich Material zur Verfügung gestellt und dennoch ist das Lernergebnis überhaupt nicht steuerbar. Na, würdest du das eher schon wieder unter Nudging oder eher noch unter Serendipity einordnen?
Na, dieses assoziative Lernen, also man hat ja schon vor, dass man daraus was ableiten kann.
Also, ja, das stimmt. Also es ist mehr Nudging als Serendipity.
Also auch cool, um das anzuregen, auf jeden Fall. Also letztendlich ist wie Rohrschacht oder anderes. Also was siehst du da drin? Ja. Und dann stellt man fest, alles hat irgendwie mit allem zu tun.
Es ist auf jeden Fall ein Schmetterling.
Ich hatte mal eine Weile lang so eine Marotte mit einer Kollegin zusammen, haben wir morgens eine Tarotkarte gezogen.
Ehrlich?
Du weißt, wie ich über Tarot denke und so. Aber egal. Ich habe eine Tarotkarte gezogen und da war dann irgendwie der Ehebrecher oder irgendwas war da zu sehen. Und
hast du dir gedacht, Abend, na gut, wenn es da schon steht.
Genau, und am Abend musste man dann, also mussten wir uns gegenseitig sagen, sie hat auch eine gezogen, und wir mussten uns dann gegenseitig sagen, was am heutigen Tag hatte mit dieser Karte zu tun. Und natürlich war das immer ganz spooky.
Natürlich.
Weil das natürlich so offensichtlich was mit diesem Tag zu tun hatte. Aber das als assoziative Methode beruhigt es auch an, weil man ja auch hier merkt, ja stimmt, das ist eigentlich ein Zufall, dass ich an diesem Tag Ehe gebrochen habe. Nein.
Ups. hat er nicht.
Nee, da war jemand anders.
Genau. Ja, und natürlich lenkt auch das wieder Aufmerksamkeit, logisch, ne? Also da sind wir dann auch ein Stück bei dem selbsterfüllende Prophezeiung, was wir damit machen können. Aber warum nicht selbsterfüllende Prophezeiung dafür, dass ich dauernd nebenher was lerne? Das ist doch eine sehr gute selbsterfüllende Prophezeiung.
Eigentlich schon.
Ich habe noch so zwei, drei kleine ergänzende Dinge, die wir tun können. Also dieses Cross-Funktionale, das wir in den Trainings, gerade bei der Auftragsklärung, auch immer wieder checken, inwiefern ist es sinnvoll, die Gruppen möglichst homogen zusammenzusetzen oder sogar eben sehr sinnvoll, sie möglichst heterogen zusammenzusetzen, was natürlich vollkommen andere Konzepte von uns fordert. Aber genau beim Thema Zufallslernen eine riesig große Chance bietet, dass ich dort Dinge voneinander erfahre, noch weitere Ideen kreiert werden, Lösungen für Sachen kreiert werden, über die wir vorher überhaupt nicht nachgedacht haben, ist natürlich deutlich höher. Ne? Je heterogener die Zusammensetzung der Menschen ist, die da zusammenkommen.
Ja.
Und das Ganze mit diesem guten Gefühl von, es ist völlig okay, auch wenn ihr hier rumspinnt und das vielleicht Blödsinn ergibt. Also ja. Thema Fehlerkultur, ne? Das berühmte Sicherheit auf der emotionalen Ebene, was eine Menge dazu beiträgt. Und immer wieder Abwechslung reinzubringen neben den positiven Routinen. Das ist ja immer das Spiel, was wir auch in der Konzeption anregen, zu sagen, klar, es ist total gut, wenn ich auch ein paar Sachen habe, die einfach gleich bleiben, weil mir das eine Sicherheit und eine Struktur gibt. Hm. Und gleichzeitig, je mehr Wechsel ich erlebe innerhalb zum Beispiel auch eines Trainings, desto größer die Chance, dass da auch wieder mein Hirn zu neuen Richtungen und Gedankengängen angeregt wird.
Ne? Ja, total.
Und vieles davon tun wir schon und vielleicht nicht immer mit dem gezielten Blick auch darauf, was ist da an zufälligem Lernen möglich. Aber das ist genau die Anregung, die wir euch jetzt nochmal ans Herz legen, das wieder mehr zu fokussieren, mehr in die Welt der Möglichkeiten zu bringen, diesen Raum dafür aufzumachen, dass das zufällige Lernen auch Teil des Lernprozesses werden kann, den ihr gerade selber steuert.
So ist es.
Ne Wort.
Und ansonsten gilt wie immer,
es kommt halt darauf an.
Und zwar immer.
Immer, immer.
Wie immer.
Ich bin gespannt, was Danke. Wir heute alle noch zufällig lernen. Am ja. besten abends einmal darüber reflektieren. Ich danke dir.
Danke für das Thema.
Ciao, ciao. Bis bald. Ciao.
Das war Learn, Unlearn, Repeat. Der Podcast für LernarchitektInnen. Jetzt abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Sabine und Jürgen freuen sich über Austausch mit dir. Schreib ihnen an podcast@bridgehouse.de.